aus Caracas.
Vico Torriani beschäftigt sich mit den Menschen in Venezuela. In den 50er Jahren war das, ich glaube 1957 ist das rausgekommen. Wir hören noch ein bisschen mehr dann aus dieser Zeit, aber jetzt bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim Martin Heidegger. Und der Nationalsozialismus steht im Mittelpunkt des Themas. Aber zunächst mal vielleicht doch noch für diejenigen, die sich da nicht so auskennen. Heidegger ist und war nach dem Zweiten Weltkrieg und ist es immer noch sehr prominent, wurde viel gerühmt. Seine Heimatstadt Meßkirch bezeichnet sich als Geniewinkel, unter anderem wahrscheinlich wegen ihm. Wenn man sich mal anguckt, DTV, Deutscher Taschenbuchverlag, Klassiker des philosophischen Denkens, Band Neuzeit Europa, geht von Hume über Kant und Hegel bis zu Heidegger. Ja, dann kommen auch noch zwei, drei andere vor. Otto Böhmers bekannte Sternstunden der Philosophie, Untertitel von Platon bis Heidegger. Selbst Kersten Reich, der in den Häusern der Vernunft Gespräche, von ihm verfasste Gespräche mit den philosophischen Denkern des Abendlandes führt, geht von Platon bis Heidegger, dann kommt noch Einstein. Ja, und in der Reihe Rowohlt Monographien gilt ja eigentlich eher als so ein bisschen links angehaucht, der Rowohlt Verlag, was da so rauskam, schreibt den Band über Martin Heidegger, ein Professor Manfred Geier. Und ja, der, den zitieren wir dann nachher auch nochmal. Aber der fängt erstmal damit an, dass er im Vorwort sagt, Heideggers kurzfristiges Sympathisieren mit der inneren Wahrheit und Größe des Nationalsozialismus, das ist ein Zitat von Heidegger, hat die Auseinandersetzung mit seiner Person und seinem Werk nachhaltig politisiert. So als ob es da gar nicht um Politik gegangen wäre bei Heidegger. Und das Sympathisieren war auch nur ganz kurzfristig. Und in der Zeittafel wird das dann so beschrieben, was dann 1933 zum Beispiel passiert ist. Heidegger wird zum Rektor der Universität Freiburg gewählt, Eintritt in die NSDAP am 1. Mai, Rektoratsrede und so weiter. Und dann propagandistische Reden in Leipzig, Heidelberg und Tübingen, engagierte Mitarbeit bei der Einführung des Führerprinzips an der Universität. Also schwer engagiert, der Herr Heidegger. Ja, also wie gesagt, 1889 geboren, dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg, dessen Ende er natürlich ist Quatsch, er als Niederlage empfand, wurde er dann in Marburg, glaube ich, zunächst mal außerordentlicher Professor, bevor dann in Freiburg Professor wurde. Es gibt einen sehr guten, eigentlich sehr langen Wikipedia-Artikel zu Martin Heidegger und dem Nationalsozialismus, aus dem ich die meisten Texte, Zitate und so weiter entnommen habe. Wenn man den insgesamt ausdruckt, kriegt man 120 DIN A4 Seiten. Der hat fast 900 Anmerkungen, eine riesige Literaturliste. Also wer sich wirklich für das Thema interessiert, kann das als Quelle, als Ausgangspunkt nehmen. Ja, eigentlich schon als ein ganzer Text, der sehr viel mitteilt, der anders als ich das ein bisschen ambivalent sieht, was Heidegger da so gemacht hat. Aber man kann alles nachprüfen und nachlesen dort. Also sehr zu empfehlen. Was schreibt der Autor dieses Wikipedias-Artikel? Zum Beispiel: bei allen Bekenntnissen Heideggers zum Nationalsozialismus war sein Verhalten ambivalent. So bemühte er sich als Rektor in mehreren Fällen, das Schicksal jüdischer Hochschulangehöriger im Rahmen des Möglichen zu lindern. Andererseits denunzierte er einen jüdischen und einen nichtjüdischen Kollegen, die ihm halt nicht so passten. Er huldigte Hitler, der für ihn nahezu messianische Züge bekam. Ja, gehen wir mal ein bisschen in die Einzelheiten. Vor 1933, also nach und im und nach dem Ersten Weltkrieg, hat er sich mehr oder weniger von seinem Lehrer Edmund Husserl abgewandt, der transzendentales Ich sah und hat sich mehr an dem historischen Ich und damit aber auch an den Ideen von 1914, die also sozusagen begünstigend waren für den Ersten Weltkrieg, für das Entfachen des Weltkriegs durch Deutschland und Österreich. Also diese Ideen der überlegenen weißen Rasse, des überlegenen Deutschtums, das aber doch dauernd benachteiligt wird und eingeengt und eingegrenzt wird. Und in der Gesellschaft diese Langeweile, diese Öde, diese Flachheit, da muss endlich was passieren und eben der Krieg muss dann passieren und kommen. Und dem hat sich Heidegger auch schon angeschlossen und hat das dann weitergeführt. Eben nach dem Ersten Weltkrieg hat dann formuliert, da helfen nur neue Menschen, die eine ursprüngliche Verwandtschaft mit dem Geist und seinen Forderungen in sich tragen. Und ich erkenne selbst immer dringender die Notwendigkeit der Führer. Nur der Einzelne ist schöpferisch, auch in der Führerschaft, die Masse nie. Also der Führergedanke war bei ihm schon vorhanden, der war natürlich auch bei anderen dieser konservativen oder jungkonservativen Revolutionäre verbreitet, auch bei Dichtern wie Stefan George, Georg Simmel, Kaiserling und Hans Blüher. Er hatte auch dann in der Weimarer Republik schon seine Freundschaft mit den Brüdern Jünger. Ernst Jünger ist ja der bekanntere, Friedrich Georg Jünger gab es auch. Einer seiner Studenten, der sich später von ihm natürlich gelöst hat, Günther Anders, der Philosoph, hat bereits in den 20er Jahren erkannt, dass bei Heidegger es sehr vom Blut und Boden ausging und er da eine nicht sehr weit entfernte Mentalität hatte. Während seines außerordentlichen Ordinats in Marburg hat er sich dann schon angefangen, so zu stilisieren als ein ganz Besonderer, der sich diesen universitären Regeln nicht so anpasst, der immer mit einer halb kurzen Hose, glaube ich, so im Stil der bündischen Jugend rumlief. Also das war so das Äußerliche. Aber ich zitiere jetzt mal aus dem Wikipedia-Artikel bereits die Vorlesung im Jahr darauf, also es war dann 1928, 29, wo das zitiert wird, über die Grundbegriffe der Metaphysik, in der er sich auf Nietzsches radikale Infragestellung des Christentums bezieht, wurde als Dokument einer wachsenden Politisierung der heideggerschen Philosophie gewertet. In dieser Krisenzeit der Weimarer Republik habe er die Langeweile als Grundstimmung konstatiert, wissend, dass diese Forderung, sich dadurch durchstimmen zu lassen, nicht in den Programmatismus der Zeit gepasst habe. Im Politischen, jetzt kommen diese Hauptgedanken der konservativen Revolutionäre, im politischen Kleinkram und Parteiengezänk der liberalen Demokratie, in all dem Organisieren und Programm bilden und probieren, sah er nur ein allgemeines, sattes Behagen in einer Gefahrlosigkeit, die dem heutigen Normalmenschen und Biedermann, dem bange wird und zuweilen schwarz vor Augen, ihm natürlich nicht, verächtlich lächerlich machende Radikalität verlange nach dem großen Umwender. Also soweit mal dieser erste Eindruck davon. Und wir hören uns jetzt nochmal an, das muss ich aber erst noch auflegen, nochmal Friedrich Hölderlin, aber eben diese sozusagen Kriegsbegeisterung, dieses Verlangen nach Führung, dieses Verlangen nach Ende der Langeweile, mit dem er sich später auch versucht, auf Hölderlin zu berufen, ist nicht ganz so unwidersprochen stehen zu lassen. Wir hören nämlich jetzt von Friedrich Hölderlin, vorgetragen von Oliver Steller, das Lied Frieden.
Zu lang schon sich gern aufs Haupt, zu lang, zu lang schon treten die Sterblichen zu lang. Und der gestirne Liebling ersehnter Friede, komm mit deinem stillen Ruhm und deinen ungeschriebenen Gesetzen auch. Mit deiner Liebe komm, mit deiner Liebe komm und gib ein Bleiben im Leben. Mit deiner Liebe komm, mit deiner Liebe komm und gib ein Herz uns wieder.
Das war Hölderlin. Im Gegensatz zu Heidegger, der sich später auf ihn beruft, er möchte, dass der Frieden kommt, mit seiner Liebe kommt, während Heidegger den Ideen von 1914 anhing und anhängt in der Weimarer Republik, Blut und Boden als Grund alles Lebens verherrlicht, den Führer herbeiwünscht, die kleinen Bürger, die Biedermänner angreift, die einfach friedlich leben wollen. Was passiert dann? Er schreibt sein Hauptwerk Sein und Zeit. Wir hören nachher noch ein bisschen was aus diesen Formulierungen, aber zunächst mal eben zu seinem Weg, zu seinem politischen Weg, den er eben ganz bewusst geht. Am 2. Oktober 1930 schreibt er zum Beispiel seiner Frau: Ich hatte gerade einen völkischen Beobachter mit. Vater interessierte sich sehr dafür. Der Leipziger Prozess gegen Nazi-Mörder scheint ja auf die famosen Ankläger zurückzufallen. Samstag ist hier eine große Hitlerfeier. Überall Riesenplakate. Wir greifen an. Wir greifen an. Er bezieht sich also eigentlich voll bei den Nazis mit ein. Sein Bruder schenkt eine Ausgabe von Mein Kampf. Zur Jahreswende 1931-32 stattete Heideggers einziger Doktorand Hermann Mörschen in einem Besuch in der Hütte in Todtnau-Berg ab. Das war oben eben in den Bergen, wo der große Seher dann herabblickte, wobei auch Elfriede, seine Frau, dort anwesend war. Mörschen hat dann nachher notiert, dass sein ehemaliger Lehrer inzwischen die politischen Positionen seiner Ehefrau einnahm. Zitat, von Philosophie war freilich nicht die Rede, sondern vor allem vom Nationalsozialismus. Die einst so liberale Anhängerin Gertrud Bäumers ist Nationalsozialistin geworden und ihr Mann folgt ihr. Ich hätte es nicht gedacht und doch ist es eigentlich nicht zu verwundern. Verstehen tut er nicht viel von Politik und so lässt ihn wohl wesentlich sein Abscheu vor aller mittelmäßigen Halbheit von dieser Partei etwas erhoffen, die etwas Entschiedenes zu tun und damit vor allem dem Kommunismus wirksam entgegenzutreten verspricht. Demokratischer Idealismus und brünnische Gewissenhaftigkeit konnten, wo es einmal so weit gekommen sei, nichts mehr schaffen. So müsse heute eine Diktatur, die vor Boxheimer Mitteln nicht zurückschrecke, gutgeheißen werden. In Boxheim gab es eben Nazi-Morde. Nur durch eine solche Diktatur sei das Schlimmste zu verhüten, alle Kultur im abendländischen Sinn überhaupt zu retten, vor der Vernichtung zu retten. Mit politischen Einzelfragen beschäftigt er sich wohl kaum, weiß ich nicht. Wer hier oben wohnt, der hat für alles andere Maßstäbe. Er muss sich dann immer noch so, wenn er sich so unter Philosophen unterhält, überwinden, um mit den Nazis zusammen anzugreifen, weil die sind doch also kulturell und geistig so ein bisschen unter ihm. Aber er wählt bei der Reichstagswahl am 6. November 1932 dann die NSDAP. Am Ende desselben Monats, nämlich am 30. Januar, also im Januar 1933 dann, schrieb er an Elisabeth Blochmann: Das gegenwärtige Geschehen hat für mich, gerade weil vieles dunkel und unbewältigt bleibt, eine ungewöhnlich sammelnde Kraft. Es steigert den Willen und die Sicherheit, im Dienste eines großen Auftrags zu wirken und am Bau einer folglich gegründeten Welt mitzuhelfen. Der Weg der ersten Revolution, die in Hitlers Arbeit sah, soll aber nur eine zweite und tiefere Revolution vorbereiten. Deshalb war er so über die ersten Wochen enttäuscht. Da ging es noch nicht so sehr viel tiefer. Da wurde nur oberflächlich gesäubert und Leute ins KZ gesteckt. Trotzdem schreibt er, viele Leute hin und her beschäftigt sind, ist nicht zu ersehen, was mit den Universitäten zu geschehen hat. Aber da hat er sich dann eingeschaltet. Vorher schalten wir jetzt nochmal Vico Torriani ein, wie versprochen, aus den 50er Jahren. Schön und kaffeebraun geht's auch zu in Lateinamerika, nämlich in Kingston Town.
Schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Schön und kaffeebraun sind die Jamaika-Frauen. Sind die Jamaika-Frauen.
Sind die Jamaika-Frauen. Sind die Jamaika-Frauen.
Alle Frauen sind schön und kaffeebraun auf Jamaika. Ja, wenn es denn Rassismus war, dieser Rassismus der 50er Jahre, dann war er dann doch etwas gedämpfter und vielleicht auch nicht ganz so, naja, ganz bestimmt nicht ganz so lebensgefährlich wie der Rassismus, der auch von Martin Heidegger, dem berühmten Philosophen, propagiert wurde. Wir gucken uns aber zunächst mal sein Verhältnis zu Juden an, weil der Antisemitismus natürlich schon ein Kern der Nazi-Ideologie war und natürlich nicht aus dem Nichts kam und irgendwie von Hitler oder von sonst jemand da runtergebracht wurde, sondern schon im 19.